DW Menschen und Märkte.
Die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland werden wohl kommen und die Unternehmer geben ihren Widerstand dagegen auf. Außerdem Whatever It Takes, Mario Draghis folgenschwerer Satz vor 2 Jahren und was daraus geworden ist. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die Staaten der Europäischen Union haben bereits mehrfach versucht, sich auf härtere Sanktionen gegen Russland zu einigen. Erst wurde eine Entscheidung auf Donnerstag vertagt, dann erneut verschoben. Am Freitag nun haben sich EU-Vertreter nun grundsätzlich auf Sanktionen verständigt, die dann vielleicht Anfang der kommenden Woche beschlossen werden könnten. Wegen ihres zögerlichen Vorgehens steht die EU nun in der Kritik. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Russland handelt und zündelt, Europa hadert und zögert. Das ist der Vorwurf an die Adresse der EU-Staaten, der von allen erdenklichen Seiten in den letzten Tagen immer deutlicher erhoben worden ist. Dabei hatte man sich ja nach dem mutmaßlichen Abschuss eines Zivilflugzeugs über der Ostukraine eigentlich vorgenommen,
dass gerade jetzt Europa mit einer Stimme sprechen muss,
mahnte der deutsche Außenminister Steinmeier am Dienstag in Brüssel. Geeinigt haben sich die EU-Staaten nun zunächst auf eine Erweiterung der schwarzen Liste, die heute veröffentlicht wird. 15 Personen zusätzlich finden sich darauf wieder. Außerdem 9 Firmen, in erster Linie solche, die in der Ostukraine den Separatisten in die Hände gefallen waren. An große Namen, an Gazprom gar, wagt man sich vorerst nicht heran. Man will Personen treffen und neuerdings auch Firmen, die, wie eine EU-Kommissionssprecherin erläutert, die Souveränität der Ukraine verletzt haben. Die so viel diskutierten Handelssanktionen der Stufe 3 sind das nicht. Die Europäer seien, ätzend nicht wenige in Brüssel, sehr kreativ darin, die Stufe 2 immer wieder so auszuweiten, dass man mittlerweile von Stufe 2 ++++ sprechen müsse. Aber es gibt handfeste Gründe, warum die EU-Länder und gerade die Deutschen nach wie vor solche Hemmungen haben, die nächste Sprosse auf der Sanktionsleiter zu erklimmen.
Wir haben heute schon enorme Exporteinbußen zu verzeichnen.
So der Vizechef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Volker Treier in Brüssel. Der warnt, je tiefer unter die russische Haut die Sanktionen gehen, umso schmerzhafter wird es auch für die Europäer selbst. Aber die EU will sich gleichzeitig nicht vorwerfen lassen, dass ihr Geld im Ernstfall wichtiger sei als die Moral. Vor allem, weil die meisten dieser Feststellung des polnischen Außenministers zustimmen würden. Was am Himmel über der Ostukraine passierte, ist eine Folge von dauerhaften Lieferungen hochwertiger Waffen. Daher diskutieren die EU-Länder heute wiederum über das, was sie nun echte Wirtschaftssanktionen nennen. Im Gespräch sind unter anderem Vorschläge, wie man Russland den Zugang zu europäischen Rüstungsgütern, zur Energietechnologie, vor allem aber zum Finanzmarkt erschweren könnte. Deutschland, verlautet aus Diplomatenkreisen, dringt auf eine schnelle Entscheidung. Wir erwarten, dass es etwas länger dauern wird, sich all diese Dinge genauer anzuschauen, bremst dagegen eine Kommissionssprecherin die Erwartungen. Denn bei solchen Diskussionen prallen hinter abhörsicheren Wänden die unterschiedlichen Interessen aufeinander. Daher wird wohl erst kommende Woche entschieden. Eins jedenfalls steht jetzt schon fest, Rüstungsgeschäfte wie das der Franzosen mit den Russen sind davon nicht betroffen. Frankreich will ja mindestens eines von 2 bestellten Mistral-Kriegsschiffen bis Herbst auf jeden Fall ausliefern. Mit einer Stimme zu sprechen, fällt Europa umso schwerer, je tiefer die diskutierten Sanktionen gehen.
Vertreter der europäischen Wirtschaft haben sich in der Vergangenheit meist gegen Sanktionen ausgesprochen. Inzwischen zeichnet sich bei den Unternehmern jedoch ein Kurswechsel ab. Eckhard Cordes, Vorsitzender beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, sagte in einem Zeitungsinterview, Sanktionen gegen Russland seien für deutsche Firmen zwar schmerzhaft, doch wenn der Preis bezahlt werden müsse, dann werde man ihn bezahlen. Mein Kollege Jörg Brunsmann hat dazu mit Michael Hüter gesprochen, dem Chef des unternehmernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Er hat ihn gefragt, ob die Unternehmer wirklich ihre Position geändert haben oder einfach nur vor Dingen kapitulieren, die ohnehin nicht mehr zu ändern sind.
Nun, es ist ja immer auch beispielsweise von BDI-Präsidenten Grillo gesagt worden, dass die deutsche Wirtschaft natürlich hinter den politischen Notwendigkeiten steht und niemand kann daran zweifeln, dass das Agieren Richtung Russland einfach komplex ist und auch solche Sanktionen beinhalten muss, vor allen Dingen, weil auf russischer Seite nicht erkennbar ist, dass man auf eine Kooperationsstrategie zurückkommt. Auf lange Sicht kann das Politik nicht akzeptieren und es würde auch Wirtschaft schädigen. Insofern sind, glaube ich, solche Maßnahmen, die ja sehr punktuell zunächst wirken, einzelne Personen, einzelne Geschäftsmodelle in den Blick nehmen, auch verkraftbar, aber sie müssen auch in solchen Situationen getragen werden.
geht es tatsächlich in die Richtung, die man erreichen will, nämlich Putin und seinen Führungszirkel dort unter Druck zu setzen? Oder schneiden wir uns ins eigene Fleisch, weil wir uns aus interessanten Exportmärkten zurückziehen?
Es ist ja so, dass Russland mit Sicherheit ein interessanter Markt ist, aber er hat nicht die notwendigen Rahmenbedingungen. Es ist ja auf sehr schwachem Fundament. Wenn Sie sich anschauen, dass seit dem Jahr 2010 die russische Wirtschaft einen sehr mühsamen Weg insgesamt geht, dann wird darin nur deutlich, dass die Entwicklungsziele, die Putin, als er 2000 angetreten ist, hatte, ja sich nicht erfüllt haben, nämlich zu schauen, eine eigene wettbewerbsfähige industrielle Basis zu entwickeln, unabhängiger zu werden von der Frage Erdöl- und Erdgasexporten. Das ist etwas, was nicht gelungen ist. Das heißt, man ist davon abhängig und insofern trifft das sehr deutlich schon. Und man sieht das beispielsweise ja auch an den Kapitalabflüssen. Man sieht es an der Schwierigkeit der Notenbank, die Abwertung der eigenen Währung Grenzen zu halten. Das ist für die Russen am Ende kein Osterspaziergang.
Auf der anderen Seite, wenn wir nach Deutschland schauen, auf die deutsche Industrie, wen würde es denn hierzulande am stärksten treffen, wenn tatsächlich jetzt härtere Sanktionen beschlossen werden?
Auf der einen Seite ist es regional zuzuordnen. Wir haben in Sachsen, in neuen Bundesländern eine höhere Orientierung Richtung Russland, ganz traditionell. Dort hören wir das auch deutlicher, auch im industriellen Bereich. Dann natürlich Bereiche, die auch sensitive Güter mit im Sinne von Dual-Use, Doppelnutzung auch für Rüstungskontexte haben. Wir hören auch in seit längerem Schwierigkeiten, Exportfinanzierung, Hermes-Absicherung zu organisieren. Also da ist schon etwas greifbar, aber man darf am Ende auch Russland als Exportmarkt nicht übergewichten. Und wenn Sie die Zahlen vom Maschinenbau nehmen, jüngst veröffentlicht, über 1 Million Beschäftigte, wieder erstmals wieder seit längerem gute Exportzahlen, dann ist natürlich eine wettbewerbsfähige Industrie wie die deutsche auch in der Lage, andere Exportmärkte stärker zu durchdringen. Also die Ausgleichsmöglichkeiten haben wir sehr viel größer, als das auf der anderen Seite der Fall ist.
Was wären das für Märkte, auf die man dann gehen könnte? Gibt es da vielversprechende Märkte, die bisher noch nicht so erschlossen sind?
Na gut, die Weltwirtschaft hat natürlich insgesamt eine andere Kulisse, aber die Durchdringung beispielsweise in Nordamerika nimmt zu. Der dortige Reindustrialisierungsprozess erklärt die gute Exportlage Richtung USA, die wir seit geraumer Zeit haben. Europa stabilisiert sich, das sehen wir auch an vielen Zahlen. Heute wieder die Arbeitsmarktzahlen für Spanien. China konsolidiert sich. Da ist unverändert ein hoher Anteil der deutschen Wirtschaft, sowohl im Bereich des Infrastrukturausbaus wie auch der Entwicklung der Märkte und des Investierens dort. Also da hat die deutsche Wirtschaft schon genug Potenzial. Sie ist durch ihre Industriebasierung und durch die Art und Weise, wie sie es macht, hoch wettbewerbsfähig.
Gerade mit Blick auf den nordamerikanischen Markt mit den US-Partnern will man sich natürlich nicht verderben, aber die deutschen Firmen sitzen da ja ein bisschen in der Klemme. Viele US-Partner verlangen, die härteren Sanktionen, die die USA bereits beschlossen haben, einzuhalten. Das können die Firmen hierzulande aber nicht zusichern, ohne Probleme zu bekommen. Das wäre nämlich eine verbotene Boykotterklärung. Also so gesehen ist es für die deutschen Unternehmen vielleicht nicht leichter, härtere, möglichst identische Sanktionen wie von den USA ausgesprochen zu akzeptieren?
Ja, eine Synchronisierung wäre dort sicherlich auch mit Blick auf die Durchwirkung der Sanktionen begrüßenswert. Und das, was Sie andeuten, ist ja vielfach noch dann komplexer, wenn Sie ein Unternehmen haben, das eigentlich in amerikanischer Eigentümerschaft ist, wo Sie hier auch amerikanische Beschäftigte in leitenden Funktionen haben, die dann die Sanktionen umsetzen müssen, die die USA verhängt haben, während das für die deutschen Mitarbeiter ganz anders aussieht. Also es wäre schon klug, das auch stärker übereinzulegen und konsistent zu machen.
Bis Ende der 80er Jahre, bis zum Ende des Kalten Krieges, waren Ost und West ja wirtschaftlich sehr stark voneinander getrennt. Das war aber noch vor Beginn der Globalisierung. Ist so eine Trennung wie im Kalten Krieg bei den aktuellen Verflechtungen der Wirtschaft überhaupt noch denkbar?
Wir können uns nicht wirklich vorstellen. Natürlich kann man Grenzen dicht machen, wenn das jemand wollte, aber es ist nicht wirklich plausibel. Man darf nicht verkennen, dass Russland ja mit seiner hohen Abhängigkeit von den Erdgas- und Erdölexporten damit auch von den Auslandsmärkten, von den Absatzmärkten abhängig ist. Denn welche Perspektive der Einkommensentstehung soll in Russland möglich werden, wenn sie den Erdgashahn zudrehen? Das ist auch nur eine sehr kurzfristige Maßnahme und selbst im Kalten Krieg haben sie ja diese Lieferungen immer aufrechterhalten. Solange die nicht in der Lage sind, eine eigene wettbewerbsfähige Industrie zu entwickeln und selbst im Bereich der Ausbeutung der Rohstoffe ja die Maschinen importieren müssen, sind die Abhängigkeiten groß. Und das, was man so aus Russland hört, ist am Ende nichts anderes als dicke Backen.
Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft im Gespräch mit Jörg Brunsmann. Vor 2 Jahren, am 26. Juli 2012, beteuerte Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Manche haben seitdem den Eindruck, Draghi habe die Schuldenkrise im Alleingang zwar nicht gelöst, doch zumindest abgemildert. Andere kritisieren seine Politik des billigen Geldes und vergleichen ihn mit einem Drogenhändler, der die Finanzmärkte süchtig macht. Peter Kochanski über Draghis folgenschweren Satz.
Mitten in der tiefsten Euro-Krise hatte Mario Draghi mit einer wegweisenden Ankündigung nicht nur die Fachwelt polarisiert.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Die Europäische Zentralbank ist bereit, alles zu unternehmen, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, es wird gelingen.
Damit meinte Mario Draghi, notfalls auch Staatsanleihen kränkelnder Euro-Staaten zu kaufen, was er später auch so gesagt hatte. Damit setzte sich der oberste Euro-Währungshüter über Regeln hinweg und beging einen Tabubruch. Auch deswegen geriet Bankvolkswirt Christian Appelt damals, vor 2 Jahren, ins Grübeln. Christian Appelt ahnte freilich, was Mario Draghi aufgewühlt und zu diesem Tabubruch bewogen hatte.
Die Not ist im Moment so groß und die Märkte teilweise auch ein bisschen irrational, da die Ängste, dass es durchaus nicht unangebracht ist, da mal auch unkonventionelle Maßnahmen zu ergreifen. Und solange das hier nicht in unbegrenztem Volumen ist, ist es auch nicht so kritisch zu sehen.
Ist es doch, konterte seinerzeit Volkswirt Thorsten Polleit von der Degussa Goldhandelsgruppe.
Ich halte das für eine ganz gefährliche Maßnahme, denn sie wird dazu führen, dass die Europäische Zentralbank immer mehr Staatsanleihen aufkaufen wird. Dafür emittiert sie dann neues Geld. Und das wird natürlich früher oder später die Preise in die Höhe drücken, die Kaufkraft des Geldes schmälern und die Ersparnisse entwerten. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Politik.
Eine gefährliche Politik, die noch heute bei Andreas Grünewald ein mulmiges Gefühl erzeugt. Andreas Grünewald ist unabhängiger Vermögensverwalter.
Krass ausgedrückt haben wir es im Moment so, wie wenn Sie einen Drogensüchtigen haben, der erneut eine Spritze bekommt. Sie haben einen Liquiditätsschub, wir haben Zeit uns erkauft.
Doch wehe, um im Bild zu bleiben, wenn die Europäische Zentralbank den Entzug verordnet, wenn also Mario Draghi sein Versprechen nicht mehr einlösen kann oder will oder muss. Was dann? Auch dann steht für Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING DiBa Bank, fest.
Aus heutiger Sicht war es eine extrem gute Entscheidung und ich denke, dass wirklich einfach nur dieser kleine Satz, ja, dieses whatever it takes von Herrn Draghi wirklich die große Veränderung und wirklich historisch in der Eurokrise gewesen ist.
Carsten Bjeski gerät förmlich ins Schwärmen und billigt Mario Draghi im Rückblick übermenschliche Fähigkeiten zu, wenn auch nur augenzwinkernd.
Draghi ist in dem Sinne wirklich ein großer Zauberer, denn er hat es geschafft, mit Worten den Euro zu retten.
Etwas nüchterner fällt das Lob für Draghis Kurs bei Jörg Zäuner aus. Jörg Zäuner ist Chefvolkswirt der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Die Europäische Zentralbank hat gezeigt, dass sie das Richtige getan hat. Wenn Sie auf die Wachstumszahlen oder auch die Beschäftigtenzahlen in Europa schauen und auch auf die Finanzmarktzahlen, seit der Äußerung von Mario Draghi haben wir die Stabilität in Europa zurück und es geht wieder aufwärts. Das hat sich sicherlich als richtige Politik erwiesen.
Auch Martin Lück, Chefvolkswirt der Schweizer Großbank UBS in Deutschland, hat der Europäischen Zentralbank ein gutes Zeugnis ausgestellt. Für ihn ist entscheidend gewesen, dass Mario Draghi seinerzeit die Europäische Zentralbank noch stärker in die Pflicht genommen hatte, die Euro-Krise zu lösen. Martin Lück ist davon überzeugt,
dass Herr Draghi die EZB in die richtige Richtung gedreht hat, nämlich eine Richtung, die weg von der rein unabhängigen Zentralbank, die mit alledem, mit vor allen Dingen mit der Schuldenkrise, mit auch einer Wachstumskrise in Europa nichts zu tun haben will, zu einer Zentralbank, die ihre Verantwortung eher wahrnimmt und die richtigen Schritte einleitet, um zumindest Hilfe zu leisten, wenn sie auch die Krise sicherlich nicht lösen kann.
Aber immerhin deutlich lindern.
Peter Kochanski über den Satz von Mario Draghi vor 2 Jahren. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Florian Bohn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.